Puls Spezial.
Ich lebe seit 2 Monaten in den USA. Meine Mission hier: dabei sein im verrücktesten Wahlkampf der US-Geschichte.
Wähler und ihre Meinung. Zwischen No fucking way I vote for Trump und Evil Hillary.
Ich lebe in Philadelphia und in der Uni-Gegend hier im Westen der Stadt war es vielen jungen Leuten fast ein bisschen peinlich, auf die Präsidentschaftswahlen angesprochen zu werden. Ihre Meinung zum Wahlkampf ist ziemlich eindeutig.
Hysteria.
Just bizarre.
Insanity.
It's a joke.
Die Wahlentscheidung der meisten Studenten, die ich getroffen habe, ist dann aber doch klar, wenn auch manchmal aus eher pragmatischen Gründen.
Clinton, because Trump has a higher chance of just destroying the world.
Hillary Clinton.
Hillary.
I guess Hillary. No fucking way I'm voting for Trump.
Philadelphia ist die 5th Stadt im Land und eine kleine Version von New York, kann man sagen. Das ist übrigens nur 2 Stunden entfernt. Philadelphia ist genauso multikulturell. Es gibt jede Menge junge Leute und Studenten. Es gibt viel Grün, 2 Flüsse und das Kunstmuseum, auf dessen Stufen Rocky für seinen großen Kampf trainiert hat. Philly ist großartig. Aber Philly ist auch nicht die USA. Das habe ich spätestens gemerkt, als ich ein bisschen im Land rumgefahren bin. Zum Beispiel nach Tulsa, Oklahoma. Das liegt ziemlich genau in der Mitte des Landes. Da habe ich Josie getroffen.
You have the narcissistic New Yorker.
Der New Yorker Trump ist narzisstisch, so wie alle dort. Und Clinton hat so viel Dreck am Stecken. Uns bleibt nur, uns für das kleinere Übel zu entscheiden.
Who has so many things wrong with her.
Josie ist 21, studiert am College in Tulsa Maschinenbau und will für Trump stimmen. Ihre Gründe sind eine Mischung aus Wagenburg-Mentalität und Verschwörungstheorie. Josie will, dass Amerika erstmal eine Mauer baut, um die eigenen Probleme in den Griff zu kriegen. Außerdem glaubt sie daran, dass Evil Hillary in ihren 30 Jahren in der Politik jede Menge Leute aus dem Weg geräumt hat. Kein Scherz. Aber dazu kommen wir später noch. Es gibt aber auch deutlich weniger verrückte Menschen, die sich überlegen, für Trump zu stimmen. Und meistens spielt Hass auf Hillary auch bei ihnen eine Rolle.
Clinton steht für das Big Business, die Lobbyisten, für alles, was in unserem Land falsch läuft.
Andrew ist 29, sieht aus wie ein Folkmusiker und fährt einen 350 PS Pickup. Ich habe ihn in einer Bar auf dem Land in Pennsylvania kennengelernt. Auf dem College war er nicht, einen guten Job hat er trotzdem. Andrew ist kein Sexist, Andrew ist dafür, dass Schwule heiraten dürfen, und Andrew hat Sympathien für Black Lives Matter. Aber Andrew glaubt auch, dass es mit Amerika aus mehreren Gründen bergab geht. Illegale Immigration, Handelsabkommen wie TTIP, die dafür sorgen, dass Jobs abwandern, und teures Militär. Mit Hillary wird alles so weitergehen wie bisher, meint Andrew. Er wollte Bernie Sanders wählen, den großväterlichen Hoffnungsträger der US-Millennials. Jetzt tendiert er zu Trump. Der würde zumindest mal den Politikbetrieb in Washington durchrütteln, meinte Andrew.
Wenn Donald Trump der Vorschlaghammer ist, der alles einreißt, um es neu aufzubauen, ist er vielleicht nicht der Falsche.
In den Umfragen ist Trump in den letzten Wochen inzwischen wieder ein bisschen an Hillary rangerückt. Trotz der Mikrofonaffäre und Missbrauchsvorwürfen. Umfragen sind laut Andrew aber sowieso nicht sehr aussagekräftig.
Viele unterstützen ihn, sagen das aber nicht, weil sie Angst haben, lächerlich gemacht zu werden.
Die wollen doch nur spielen, wenn Trump und Clinton dein Handy kapern.
Nicht nur Trump-Fans halten es für wahrscheinlich, dass die Millionen Umfragen der letzten 12 Monate letztlich nichts wert sein könnten. Auch manche Experten sind sich nicht so sicher, dass Hillary Clinton quasi als Sieger feststeht. Politikprofessor Mitchell Orenstein von der University of Pennsylvania sagt, bis zum Wahltag kann noch viel passieren.
Die Umfragen haben immer eine Fehlertoleranz von 3%. Deshalb kann alles passieren. Es könnte am Wahltag regnen oder kalt sein oder warm. Das kann dazu führen, dass mehr Leute wählen gehen oder weniger. Am Wahltag kann alles passieren.
Something that deters turnout, something that encourages turnout. You never know exactly what's going to happen on election day.
Außerdem, meint Ornstein, können immer noch Stories in den Medien auftauchen, die die Wahl beeinflussen könnten. Eins ist klar, jetzt, kurz vor dem eigentlichen Termin, hat der Wahlkampf seinen Höhepunkt erreicht. Auf den Straßen und in den Medien. Im Fernsehen, im Radio, auf Social Media. Überall bombardieren mich die Kampagnen mit Wahlwerbung. Am meisten auf den Zeiger geht mir allerdings mein Smartphone. Ich habe nämlich den folgenschweren Fehler begangen, mir die Wahlkampf-Apps der Parteien zu installieren. Punkte sammeln, das heißt bei America First entweder andere App-Nutzer anwerben, unfreundliche Meme über Hillary Clinton teilen oder meine Facebook-Freunde mit Trump-News zuspammen. Für 2 gepostete Trump-Kampagnenbilder bekomme ich zwar 100 Punkte in der Trump-App, aber leider auch eindeutige Reaktionen meiner Facebook-Freunde. Nein, keine Likes, sondern private Nachrichten.
Sag mal, wurde dein Account gehackt oder warum postest du jetzt Trump-News?
Hey Max, was soll der Scheiß? Selbstversuch von einem Auslandskorrespondenten.
Okay, dann doch lieber Kreuzworträtsel lösen mit Fragen über Trumps Töchter. Das gibt auch Punkte, wenn auch deutlich weniger. Entwickelt hat die Trump-App Thomas Peters. Der katholische Blogger hat mit seiner Firma YouCampaign auch noch ein paar andere konservative Apps gebaut, zum Beispiel die App der Waffenlobbyisten von der NRA. Das Killer-Feature seiner Apps ist für Peters, dass die Nutzer ihre Telefonbücher öffnen.
So instead of someone getting a message from Trump,
nicht Trump schickt dir eine Nachricht und sagt, wähle mich, sondern du bekommst eine Nachricht von einem Freund oder jemandem aus deiner Familie. Das bleibt hängen.
And it cuts through the noise.
Auch die Demokraten haben ihre eigene App entwickelt. Die ist allerdings um einiges verspielter als Donalds. Bei Trump dreht sich alles um Wahlkampfaktionen und darum, der Beste zu sein. Hillarys App spielt sich in einem virtuellen Wahlkampfbüro ab, wo man den Bürohund füttern und Pflanzen gießen kann. Und von den gesammelten Punkten kann man sein Wahlkampfbüro verschönern. Zielgruppe definitiv jüngere Hillary-Fans. Hier in Philadelphia haben allerdings noch nicht mal Millennials, die für Hillarys Kampagne arbeiten, von dieser App gehört.
Well, I hadn't seen either
Apps von Kandidaten? Nie gehört.
In fact, I didn't know they exist.
Avery ist 29, Grundschullehrerin und macht für Hillary Clinton Wahlkampf. Sie ist dafür ganz oldschool zum Büro der Kampagne ums Eck gegangen und hat Leute angerufen, um sie davon zu überzeugen, ein paar Stunden ihrer Zeit für Hillarys Kampagne zu opfern. Sie glaubt schon, dass die Apps helfen könnten, Leute zu motivieren. Von meiner Trump-App ist sie trotzdem nicht überzeugt.
Trump wins second debate. Hillary should be in.
Trump gewinnt 2. Debatte. Hillary soll ins Gefängnis. Man kriegt also Punkte, indem man Lügen weiter verbreitet. Ganz toll.
Great, good, and got points. Good.
Ja, über die App bin ich Teil der Social-Media-Armee von Donald Trump geworden. App-Entwickler Thomas Peters ist sicher, dass diese Art des Wahlkampfs in Zukunft noch mehr werden wird.
Viel mehr Leute werden von ihrer Couch aus Wahlkampf machen. Per Smartphone Leute erinnern, dass sie wählen gehen, auf den sozialen Medien aktiv sein und nicht mehr samstags an Türen klingeln.
Dass die Trump-App auch jetzt schon ganz ordentlich genutzt wird, sieht man übrigens an einem weiteren Feature, das sich die Macher von Gamern abgeschaut haben. Es gibt eine Rangliste, die zeigt, wer USA-weit oder im eigenen Bundesstaat schon die meisten Punkte geholt hat beim Kandidaten unterstützen. Tausende Menschen haben es zumindest schon mal bis zum Patrioten gebracht. Davon bin ich noch mehrere hundert Punkte entfernt. Weitergespielt habe ich die App nicht. Gelöscht habe ich sie aber auch nicht. Deshalb erinnert mich die Trump-App immer noch täglich daran, dass ich auf einer Plakette im Trump Tower verewigt werde, wenn ich der Trump-Kampagne $100 spende. Bisher bin ich eisern geblieben.
Der Wahlkampf zwischen White Trash und Black Lives Matters.
Einen Großteil meiner Zeit hier habe ich in West Philly verwohnt. Das ist so ein bisschen das Neukölln von Philadelphia, nur viel kleiner. Eigentlich ist es sogar eher das Prenzlauer Berg im Jahr 1994. Nur dass hier nicht Wessis Ost-Berlin bevölkern, sondern weiße Studenten und Hippies in eine Gegend gezogen sind, die ultra billig ist, weil sie vorher nur von Schwarzen bewohnt wurde und das die Immobilienpreise nach unten zieht. Für Philadelphia ist West Philly erstaunlich gemischt. Die Hälfte Schwarze, der Rest weiß, Hispanic, Asian, alles Mögliche. Und alle wählen Hillary. Meine Straße ist voller Hillary-Schilder. Trump-Schilder gibt es erst, wenn man ungefähr 10 Kilometer weiterfährt, einmal durch die komplett schwarzen Neighborhoods durch, bis dahin, wo es wieder weiß wird. Afroamerikaner spielen auch im Wahlkampf eine große Rolle. Die Stimmen der Schwarzen sind wichtig, besonders für Hillary. Aber begeistern können sich die meisten nicht für sie. Weil eine zufriedenstellende Antwort darauf, wie Polizeigewalt gegen Schwarze und die Benachteiligung von Schwarzen in den USA weniger werden, kann auch die frühere Außenministerin nicht geben. Schwarz sein in den USA, das heißt auch über 50 Jahre nach der Civil Rights Bewegung in vielen Fällen Bürger zweiter Klasse sein. Ein bisschen eine Ahnung davon, wie sich das anfühlt, habe ich, seit ich Lucid kennengelernt habe.
When you're black in America, that doesn't tend to be the only struggle you're dealing with. You're not just dealing with the struggles of being black, you're dealing with the struggles of being black and broke.
Lucid ist 27, macht gerade eine Ausbildung zum Arzthelfer und arbeitet ehrenamtlich in einem von Anarchisten betriebenen Community Space. Jemandem wie mir, einem weißen Mittelklassejungen, zu erklären, wie es sich anfühlt, in den USA schwarz zu sein, ist ziemlich aussichtslos, meint Lucid. Aber er versucht es trotzdem, auf einer Ebene, die auch ich verstehen könnte. Videospiele.
It's like playing a very hard game on a very hard difficulty.
Wenn du immer kämpfen musst, um zu überleben, dann wirst du zwangsläufig widerstandsfähiger, härter, meint Lucid. Für dich ist das Game kein Spaß. Leute, die die ganze Zeit im Easy-Mode spielen, finden dich deshalb schnell humorlos oder aggressiv.
Oft hat es aber gar nichts damit zu tun, dass du härter bist, sondern dass du so wahrgenommen wirst. Und das führt dazu, dass Leute erschossen werden. Das kann passieren, wenn du die Polizei triffst.
Nirgendwo wird der amerikanische Rassismus deutlicher als bei Begegnungen mit Justiz und Polizei. Für uns in Deutschland sind Tote durch Polizeigewalt wie Eric Garner oder Michael Brown Nachrichtenstories. Für Lucid sind sie eine Erinnerung daran, dass jede Begegnung mit der Polizei potenziell lebensgefährlich ist.
Die Polizei ist eine ständige Bedrohung. Ich habe immer die Sorge, dass, wenn ich ein Buch aus meiner Tasche hole, irgendeiner von denen glaubt, dass ich eine Waffe ziehe. Und dann muss irgendwer meiner Mutter erklären, warum sie jetzt unbedingt sofort ins Krankenhaus kommen muss.
Von den Wahlen verspricht sich Lucid nicht sonderlich viel. Er sagt, egal wer gewinnt, Trumps Wahlkampfkampagne wird dafür sorgen, dass es eher schlimmer wird als besser.
Er ist nicht die Bedrohung. Er wirbelt nur den Staub auf und wenn er sich widerlegt, dann werden da die Leute sein, die schon ewig versuchen, ihre White Power oder Neonazi-Netzwerke zu betreiben. Bisher hatten die nur nicht die nötige Energie, weil hier ist Rassismus eher eine unterschwellige Sache.
Der ganz normale Rassismus in den USA, sagt Lucid, der ist unter der Oberfläche. Donald Trump hat auch den offensichtlichen Rassismus wieder salonfähig gemacht. Und der geht auch durch eine mögliche krachende Wahlniederlage von Trump nicht einfach wieder weg. Damit rumschlagen müssen sich aber nicht die Demokraten oder Hillary, sondern in erster Linie Leute wie Lucid.
Wenn die Kampagne dreimal klingelt. Wahlkampfteams unterwegs beim Klinkenputzen.
Lucid hat nicht nur Angst davor, was Trump in den USA anrichtet oder schon angerichtet hat. Er ist auch kein besonders großer Hillary-Fan. Lucid ist eigentlich überhaupt kein besonders großer Fan des politischen Systems in den USA. Er glaubt nicht daran, dass sich das Rassismusproblem in den USA dadurch lösen lässt, dass im Weißen Haus 4 Jahre lang jemand anders hinter dem Schreibtisch im Oval Office sitzt. Diese Einstellung kann ich total verstehen. Vor allem, wenn ich darüber nachdenke, dass die letzten 8 Jahre Barack Obama genau da gesessen hat und sich für die meisten Afroamerikaner trotzdem nicht viel geändert hat. Für Trump stimmen wird kaum ein Schwarzer in den USA. Aber um Trump zu helfen, reicht es schon, wenn sie zu Hause bleiben. Afroamerikaner sind nicht erst seit Barack Obama traditionell Wähler der Demokraten. Hillarys Wahlkämpfer konzentrieren sich deshalb vor allem in den Black Neighborhoods auf den Straßenwahlkampf. Seit Monaten laufen hier Gesandte von Team Hillary durch die Städte und Vorstädte. Die meisten werden auch ganz ordentlich bezahlt. $15 die Stunde. Und auf Facebook wimmelt es von Gruppen, die Busladungen aus den sicher demokratischen Staaten in Swing States transportieren, um Wähler dort zu überzeugen, für Hillary zu stimmen. Sogar ich wurde inzwischen mehrfach angerufen, ob ich nicht für die Kampagne Häuserkampf machen will. Von Trump und Hillary übrigens. Dass ich ein deutscher Journalist bin, hätte beide nicht gestört. Der König des sogenannten Graswurzelwahlkampfs war Obama. Der konnte quasi auf Knopfdruck Hunderttausende Freiwillige losschicken. Hillarys Kampagne hat es da deutlich schwerer.
Wir putzen Klinken. Am Wahltag haben wir über 3.700 Leute, die für uns an 250.000 Türen klopfen und hoffentlich mit genauso vielen Wählern sprechen.
John ist einer der Organisatoren von Hillary Clintons Wahlkampf in Philadelphia. Seit Monaten schon laufen seine Leute durch die Viertel und erinnern die Menschen daran, am 8. November wählen zu gehen. Und natürlich auch daran, wen sie wählen sollen. Dabei werden sie von einer kleinen Armee von Freiwilligen unterstützt.
I care a lot about the outcome of this election.
I want to be a part of the first woman president getting elected.
I figured the best way to do something about it is actually go do something about it.
Fast 4000 Freiwillige werden am Wahltag von John und seinen Kollegen in Vans gepackt und durch die Stadt gefahren. Ihre Aufgabe? An Türen klopfen und versuchen, die letzten unentschlossenen Wähler in die Wahllokale zu bekommen. Canvassing heißt diese Art des Wahlkampfs. Liam ist seit der Wahl von Obama vor 4 Jahren Canvasser für die Demokraten. Liam weiß, jede Tür kann spannend werden.
Du klopfst an die Türen von Fremden, du weißt nie, wie sie reagieren. Du bist auf ihrem Grundstück, du störst sie an einem Samstagmorgen, also es ist schon ein bisschen gruselig.
Liam ist 28 und aus einem Viertel am Rand von Philadelphia. Bei seinen ersten Türen hatte Liam schon ein komisches Gefühl, aber inzwischen würde er sich als erfahrenen Türklopfer bezeichnen.
Man gewöhnt sich daran und sie geben dir auch eine Art Skript, was du sagen sollst. Wenn du das genauso machst, klingst du zwar wie ein Roboter, aber es hilft, weil du Ideen kriegst, über was du reden könntest.
Leute zu finden, um mit ihnen über ihren Wahlkampf zu sprechen, war gar nicht so leicht. Liam konnte nur mit mir reden, weil er nicht für Hillary selbst unterwegs ist, sondern für eine Gewerkschaft, die Hillary unterstützt. Die Kampagne will nicht, dass die Organisatoren mit der Presse reden. Mehrere Interviews wurden mir erst zu und dann kurz vorher wieder abgesagt. Und auch John darf eigentlich gar nicht mit mir reden. Deshalb heißt er auch John.
I'm John. John Doe.
John Doe, okay. John Doe ist die amerikanische Version von Max Mustermann, ein Pseudonym. Wie alle, die Hillarys Straßenwahlkampf organisieren, hat er einen Vertrag unterschrieben, der ihm verbietet, mit der Presse zu sprechen. Mit mir spricht er nur, weil ich ihn über 2 Ecken persönlich kenne und weil er nicht glaubt, dass ein Interview mit einem deutschen Radio ein Problem sein könnte.
Die Leute sind nicht paranoid, aber wir sind im Krieg. Wir kämpfen um Stimmen, wir kämpfen um Meinungen. Und es gibt immer Leute, die anderer Meinung sind.
John ist sich sicher, wenn die republikanischen Wahlsoldaten die Chance bekommen, dann werden sie versuchen, seine Kampagne zu stören.
Die könnten Leute losschicken, die unsere Wahlkämpfer stören oder sie davon abhalten, überhaupt loszuziehen. Das sind alles Finden der Republikaner, um das Wahlrecht zu untergraben. Und dagegen müssen wir etwas tun.
Das klingt ein bisschen paranoid für meine deutschen Ohren. Andererseits hat Donald Trump mehrfach gesagt, dass die Wahlen manipuliert werden und seine Unterstützer aufgefordert, am Wahltag vor Wahllokalen Präsenz zu zeigen. Zu seinen offiziellen Unterstützern gehört seit neuestem auch der Ku Klux Klan. Und was passieren kann, wenn Klan-Mitglieder vor Wahllokalen im afroamerikanischen Teil von Philadelphia Wahlbeobachter spielen, will ich mir lieber nicht vorstellen.
United States of Craziness. Verschwörungstheoretiker haben Hochkonjunktur.
Ich war nicht die ganze Zeit in Philadelphia. Ich bin in den 2 Monaten hier auch ein bisschen rumgekommen. Kalifornien zum Beispiel. Da ist es ziemlich schön, aber politisch ist es ziemlich uninteressant für die Wahlen. Clinton liegt hier in Umfragen 20% vor Trump. Kalifornien ist ein anderes Land als die Ostküste. Ein US-Professor und Autor hat mal behauptet, dass die USA eigentlich 9 verschiedene Nationen sind. Und nachdem ich jetzt mal eine Weile durchgefahren oder drüber geflogen bin, würde ich sagen, dass er damit wohl recht hat. Es gibt wahnsinnig viel abgefahrenen Scheiß hier. Ich war gerade mal 3 Tage im Land, bis ich auf einer Geburtstagsparty irgendwo im Wald meine erste Waffe abgefeuert habe. Auf einer selbstgebauten Shooting Range hinter einem Hof. Das ist hier völlig normal. Noch ein Beispiel. Ein Volkssport hier ist Civil War Reenactment. Tausende Menschen verbringen ihre Wochenenden damit, Schlachten nachzuspielen. Eine Mischung aus Pfadfinder-Dasein und Live-Rollenspiel. Nur wird hier nicht Mittelerde nachgespielt, sondern der Bürgerkrieg, der die Sklaverei beendet hat. Und es gibt genügend Leute, die man da trifft, die glauben, dass es besser gewesen wäre, wenn der Süden gewonnen hätte. Und dir das auch noch ins Mikrofon sagen.
They said we lost the war. Somebody started that rumor that the South were lost. But we're not, we just had halftime, we're waiting to come back for the second half.
What the fuck? Man kann die USA, glaube ich, nicht nur in verschiedene geografische Nationen unterteilen, sondern auch in psychologische Nationen. Und eine Nation, die unter der Präsidentschaftskandidatur von Donald Trump ordentlich Zuwachs bekommen hat, ist die der Verschwörungstheoretiker. Zumindest für die Satire-Journalisten von der Daily Show ist Donald Trump ein Geschenk Gottes. Neulich hat sich Reporter Jordan Klepper auf einer Trump-Rally nach Hillarys Gesundheitsproblemen erkundigt. Die Antworten sind ziemlich erstaunlich.
It could be Parkinson's, it could be MS.
It could be AIDS.
What makes you think she has AIDS?
Way her husband used to be.
So you think Bill had AIDS?
Yes.
So how did Bill Clinton get AIDS?
Probably messing around with Magic Johnson.
Okay, also Hillary hat Parkinson's oder AIDS. Und zwar von Bill, der sich angesteckt hat, weil er mit Magic Johnson rumgemacht hat. Wow. Natürlich hat sich die Daily Show nicht die hellsten Köpfe auf der Trump-Rally ausgesucht, aber Verschwörungstheorien über Hillary Clinton sind überall, seit Donald Trump Kandidat ist. Die Frage ist nur, sind die Verrückten mehr geworden in den letzten 12 Monaten? Brian Tashman ist Senior Analyst bei Right Wing Watch, einer NGO, die rechte Foren und Internetseiten unter die Lupe nimmt. Er kennt sich deshalb bestens aus mit Trumps Verschwörungstheorien.
Ich habe einen Blogpost geschrieben vor ein paar Monaten, der hieß Trumps 58 Verschwörungstheorien. Es hat immer Verschwörungstheorien bei den Rechten gegeben, aber mit Trump ist das sehr viel mehr geworden.
Und irgendwas bleibt eben immer hängen, meint Brian. Joe Usinski wäre da ein bisschen vorsichtiger. Der Politikprofessor an der University of Miami hat ein Buch über US-Verschwörungstheorien geschrieben und dabei festgestellt, der Glaube daran, dass Verschwörungstheorien immer mehr werden, ist schon fast selbst eine.
Jedes Jahr schreiben Mainstream-Medien, dass die Gesellschaft mehr an Verschwörungstheorien glaubt als je zuvor. Das kann unmöglich stimmen, sonst wären wir schon in Verschwörungstheorien ertrunken.
Aber auch Usinski glaubt, dass Trump ein Sonderfall ist. Zumindest bringt er als Kandidat die großen Medien dazu, über seine wirren Theorien zu berichten. Usinski bezweifelt aber, dass sich viele Leute davon wirklich beeinflussen lassen.
Leute, die Donald Trump zuhören und außerdem eine Neigung zu Verschwörungstheorien haben, die werden das glauben. Aber so viele sind das nicht.
Nicht viele ist dabei aber relativ. 25% der US-Bevölkerung glauben laut Usinski an die Theorie, dass Obama eigentlich Kenianer ist. Genauso viele haben Zweifel an der offiziellen Version von 9/11. Wie schädlich der Einfluss von Trump ist, versucht Usinski gerade mit Studien zu messen.
Es könnte sein, dass dieses Land zu einem Haufen verrückter Verschwörungsgläubiger wird. Aber dafür haben wir bisher einfach keine Daten.
Das Ergebnis seiner wissenschaftlichen Befragungen gibt es leider erst in ein paar Monaten. Brian Tashman, der die rechte Blog-Szene beobachtet, glaubt das Ergebnis aber jetzt schon zu kennen. Für Brian ist das Schlimmste an Trump aber gar nicht, dass er die Verschwörungstheorien verbreitet, sondern was das mit den Menschen macht.
Studien zeigen, das Problem an solchen Falschinformationen ist nicht, dass die Leute Trump glauben, sondern dass sie irgendwann gar nichts mehr glauben.
Einem notorischen Lügner wie Trump kann das im Wahlkampf nur nützen. Denn wenn Fakten nichts mehr wert sind, dann zählt nur noch das Gefühl. Und davon hat The Donald ja bekanntlich eine Menge.
I think my strongest asset, maybe by far, is my temperament.
I have a winning temperament. I know how to win.
Wie dieser Wahnsinn letztlich ausgeht, das sehen wir dann spät am Wahldienstag. Ich werde mich dann am Mittwochabend, also einen Tag später, nochmal mit Andrew treffen, dem jungen ehemaligen Bernie-Fan, der vielleicht Trump wählen wollte und mit dem ich mich eigentlich trotzdem ziemlich gut verstanden habe. Mit dem habe ich nämlich eine Wette am Laufen. Wenn Trump gewinnt, schulde ich ihm $10. Wenn Hillary am Ende vorne ist, dann bekomme ich das Geld. Zwischendurch wollte er schon wieder ein bisschen zurückrudern.
I still think it's gonna be close. I would have probably bet you like a 4%.
Ich glaube immer noch, dass es eng wird. $10? Okay, $10 kann ich auch mal verlieren.
I can lose $10.
Hey, aber $10 sind $10. Und für die $10 kaufen wir uns dann im Funhouse, der einzigen ordentlichen Kneipe in Bethlehem, Pennsylvania, zwei Yuengling Lager, mit denen wir dann darauf anstoßen, dass sich die Verrückten im Land nach der Wahl wieder ein bisschen beruhigen. Und schauen uns das Philadelphia Eagles Spiel an. Football natürlich.
Well, I want my $10, man. gotta have that $10.
I can't vote, so you're one vote up.
Yeah, there we go.
Okay.
Puls.